Stammtisch.
Der Podcast vom RefLab und von Reformiert, wo man sich die Meinung kann sagen
und sie auch mal ändern darf.
RefLab.
Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Stammtisch. Heute in der Runde mit sagenumwobenen Felix Reich.
Hallo,
hallo Felix und Ralf Kunz. Ralf, mega gut, dass du heute hier gekommen bist. Es gibt einen Grund, warum wir dich eingeladen haben. Wir reden heute über ein Büchli, eigentlich ein knappes, schmales Band, wo es aber in sich hat, vom Rowan Williams mit dem Titel Christsein heute. Das ist der erste Beitrag von einer ganzen Reihe von, ich glaube, es sind alles eigentlich kürzere Beiträge angedenkt, wo ich könnte eigentlich dir gerade das Wort übergeben, weil ich weiss es weniger genau wie du. Was ist der Gedanke hinter dieser Buchreihe und warum denkst du, lohnt sich's über das Büchli auch sich zu unterhalten?
Also einerseits ist es die Idee, dass man gute Literatur, die elementar die christliche Glaubenslehre auf den Punkt bringt, aber eben auf eine gute, verständliche Art und Weise, dass man die zusammenfasst in einer Art Bücherei. Bücherei für die Gemeinde, das hat es mal der Emil Brunner genannt. Und gesagt, es geht darum, dass man auch mit allen, die in dieser Kirche sich engagieren können, theologisieren. Und die Grundlage vom Theologisieren ist, dass man auch eine gute Lehre hat. Oder Lehre ist vielleicht das falsche Wort. Dass man auf eine attraktive und verständliche Art und Weise das Grundelement von diesem Glauben und von unserer Spiritualität kann anlesen. Und die Reihe hat auch noch ein Ziel, das du jetzt noch nicht erwähnt hast. Wir möchten gerne auch Literatur zugänglich machen, die in einem anderen Sprachraum sind. Französischen, englischen Sprachraum, jetzt vor allem im Englischen, weil man dort genau diese Literatur auch entdeckt, in dem grossen Sprachraum, dass man das zugänglich machen kann.
Ja, ja. Der Felix hat mir das Büchlein ja empfohlen. Er hat mir das irgendwie vor einer Woche, zwei einmal zugesteckt und gesagt, du, das wäre doch etwas für ein Stammtischgespräch. Schau da mal rein. Und meine Erwartungen sind moderat gewesen. Ich habe irgendwie gedacht, ja, was das auf diesen nicht einmal 100 Seiten, was soll mir da gross entgegenkommen?
Und wenn es der Felix gut findet, ist es wahrscheinlich
eher
zu gut.
Nein, das hat eher zu der positiven Erwartung beigetragen. Aber ich bin recht schnell irgendwie gepackt gewesen von dem Büchlein. Ich finde, da hat jetzt jemand wirklich auf eine ganz wunderbare Art, zum Teil wirklich auch fulminant irgendwie zusammengefasst, um was es beim christlichen Glauben kann gehen. Und ich habe ganz viele Formulierungen und auch Bilder und Verbindungslinien gefunden, wo ich vielleicht schon mal mitbekommen habe, aber wo ich noch nie so klar und so packend irgendwie formuliert gefunden. Also ich bin wirklich überraschend angetan von dem Büchli. Und ich finde den Aufbau auch sehr interessant, weil er will Rechenschaft abgeben über so ganz fundamentale christliche Glauben. Es hat mich ein bisschen erinnert an Mere Christianity vom C.S. Lewis, von der Absicht her so allgemeinverständlich Grundlagen vom Glauben vermitteln, aber er macht das nicht dogmatisch, er geht nicht ein Bekenntnis entlang, er redet nicht irgendwie zuerst irgendwie Schöpfung und dann Sündenfall und Erlösung und so weiter, sondern er geht eigentlich vier prominente christliche Praktiken entlang.
Genau, und die sind ja Taufe, das Bibellesen, das Abendmahl und das Gebet. Und was mich, also zu meinem Begeisterungssturm einstimmen, wirklich berührt und begeistert, ist, dass man so, also dass ich beim Lesen gedacht habe, ja, genau so. Also, dass ich glaube, ich habe ja einen Artikel geschrieben über das Buch im Reformiert und wir haben vorher miteinander geredet gehabt, schon Ewigkeiten her, wo wir dort telefoniert haben. Und du hast gesagt, für dich sind die Bücher in dieser Reihe und eben jetzt auch das Buch quasi Verfassungstext vom Reformiertsein. Man kann es wahrscheinlich auch ausweiten. Ich finde, er als Anglikaner denkt er sehr ökumenisch. Aber das ist mir dann wieder in den Sinn gekommen beim Lesen, weil ich weiss, er denkt, ja, stimmt. mindestens auf das müssen wir uns einigen. Mhm. Es ist ja nicht so, dass er einschränkt. Ich finde, in dem, was er sagt, hat sehr viel Raum für unterschiedliche Interpretationen, auch für unterschiedliche Praktiken. Aber es hat gleich so etwas im guten Sinn. Grenzen setzen, das ist falsch. Aber man muss ja auch irgendwo ein bisschen Grenzen setzen. Es grenzt auch ein bisschen und sagt, ja, so ist es im Fall gemeint. Und er sagt auch an vielen Stellen, so ist es im Fall ganz sicher nicht gemeint. Und ich, darum ist mir das mit dieser Verfassung in Sinn gekommen und gesagt, ja, genau, wir, Vielfalt in Ehre. Und ich glaube, auf dieser Basis ist auch ganz viel Vielfalt möglich. Aber irgendwo müssen wir uns auf etwas verständigen. Und das finde ich wie so auf eine wirklich einladende, eben nicht ausgrenzende Art sehr stark an dem Buch.
Vielleicht dann Kommentar dazu. In der anglikanischen Kirche gibt es das Wort oder das Wortpaar grosszügige Orthodoxie. Und das ist für das Verständnis von dem Theologisieren ganz grundlegend. Das heisst, eine starke Mitte grenzt nicht aus, sondern löst eine Dynamik aus, die andere wieder kann inkludieren. Also es ist möglich, das Büchlein auch zu lesen als eine feministische Theologin oder als eine Befreiungstheolog oder aus einer ganz engagierten Position. Und man kann sich mit anderen finden in dieser Mitte. Also es hat eine starke christologische Mitte. Und für mich ist das tatsächlich etwas Erzreformiertes. Und reformiert nicht im Sinn von einem Konfessionalismus, sondern es ist unser Beitrag zur Una Sancta, dass wir in dem hinein können, auch in dieser Mitte hinein können, Verbindungen eingehen. Verbindungen über Konfessions-, über Religionsgrenzen raus.
Genau, und das Starke ist ja aber auch, ich kann, glaube, das Büchlein nicht lesen als Ideolog und als Fundamentalist. Amen. Als das kann ich es nicht lesen.
Amen.
Wirklich
ja.
Nicht.
Ja, aber ich finde schon allein den Move einfach extrem bemerkenswert, dass er das Christentum erklärt anhand von Taufe, Bibel lesen, Abendmahl, Gebet. Also es ist nicht ein Büchlein, das zuerst irgendwie die theoretische Grundlage klärt und dann irgendwie im Anhang noch sagt und im Fall, das hat dann auch eine spirituelle Konsequenz, sondern er fährt eigentlich im Leben, im gelebten Glauben vom Christentum, fängt er an und geht aber extrem schnell, kommt er auf die fundamentalsten Fragen zu sprechen. Also wie im Kapitel Taufe, das finde ich eins von der besten im Büchlein, ganz am Anfang, er führt das Thema Taufe ein und in wenigen Sätzen ist er bei ganz fundamentalen Glaubensüberzeugungen parallelisiert Taufe mit der Schöpfung, macht deutlich, dass das Untertauchen ins Wasser irgendwie Anklänge hat an das Chaoswasser im Schöpfungsbericht und dass dort etwas Neues entsteht, genauso wie in der Taufe eine Neuschöpfung erfolgt und so. Und das ist ja sofort bei extrem juicy theologischen Themen, aber alles anhand von dem, wo ich jetzt auch wieder sage, wo auch in einer säkularisierten Gesellschaft die Leute noch vom Christentum mitbekommen. Das ist in jedem anständigen Film, kommt irgendwo eine Beerdigungsszene oder eine Szene, wo man irgendwie sieht, das sind Leute, die beten, das sind Leute, die getauft werden oder das sind Leute, die Abendmahl nehmen. Das ist klar für ganz viele Leute, doch das machen irgendwie Christen. Mhm. Und dort anzusetzen und sagen, hey, das hat im Fall, da drücken sich im Fall die fundamentalsten Glaubensüberzeugungen vom Christentum, drücken sich in dem aus. Also, das finde ich schon, ich finde es auch bemerkenswert für Chile distanzierte Chile-Mitglieder, wo teilweise ihre Kinder immer noch taufen lassen, wo immer noch irgendwie zu so Grossveranstaltungen irgendwie mal in der Kirche aufkreuzen, aber vielleicht vieles so ein bisschen sinnentleert ist. Und er macht wie deutlich, in diesen Sachen wird eigentlich der absolute Rückgrat vom Glauben irgendwie deutlich.
Vielleicht da auch noch, also etwas, was ich denke, für den Hintergrund zum Verständnis von dieser Art von Theologisieren noch wichtig ist, du sagst, zu Recht, es ist weder doktrinär, noch setzt es an bei einem Christentumsverständnis, das über Kultur läuft, noch ist es religiös oder spirituell im Sinn von einem Gefühl, sondern es setzt an bei den Praktiken. It's a practical turn. Und das heisst, die Praktiken, die sind auch ein Ausdruck vom Glauben, aber sie sind auch etwas, das den Glauben formatiert. Und wir sind in unserer theologischen Tradition ganz stark geprägt von der kopernikanischen Wende, also Kant und Schleiermacher später, dass der Glauben ein Ausdruck ist von einem religiösen Gemüt in uns rein. Und da passiert etwas anderes, da kommt etwas von aussen in uns rein. Wir empfangen es, so wie man als ein Sakrament empfängt. Und das macht ganz etwas anderes mit uns. Und die Tradition, die er da anknüpft, hat das nicht erfunden. Es ist die altkirchliche Tradition, es ist die ostkirchliche Tradition. Es ist kein Zufall, dass ganz viele von deinen Gedanken, die du jetzt aufgezählt hast, die dich begeistert, also das Vergleich mit Chaos und Schöpfung, kommt von diesen altkirchlichen Theologen, Gregor von Nyssa, Irenaeus, alle, wie sie denn auch heissen. Und der hat das Intus. Das ist ein Teil von der anglikanischen Tradition, dass sie eben nicht ansetzen, nach der Reformation in der Aufklärung, sondern mit einer gewissen Nonchalance, mit einer Eleganz und auch schöpfend aus der altkirchlichen Tradition. Ja. Was wieder typisch reformiert ist. Wer sind die reformierten Theologen gewesen, das sind Zürcher Schule. Wir haben die sozusagen Theologie exportiert aus Zürich, notabene, und sind dann auf England, und die Engländer haben die reformierte Theologie mit dem Verständnis von der katholischen Kirche sozusagen neu gebaut. Das ist das Originelle von dieser Theologie. Und da spürt man etwas von dieser Originalität.
Ja, und ich glaube, so das Inkludierende finde ich, oder eben das Existenzielle, also es ist ja nicht, dass ich Glaube als Gefühl habe, sondern es geht ja immer wirklich um ganz existenzielle Fragen. Und das finde ich stark bei der Taufe, wenn er dort betont, dass Taufe eben nicht irgendein Privileg ist, das ich mir muss verdienen und dann irgendwann weit genug bin, um können getauft werden, sondern dass etwas ist, das ich empfange, das mich aber auch nicht dann imprägniert, irgendwie wie eine Schutzschicht gegen all das Chaos aussen an mir und auch nicht gegen das Chaos innen an mir. Sondern dass eigentlich eher der Auftrag ist, sich in das Chaos hineinzubegeben.
Ja,
ganz genau. Und eben dort sein, also das schreibt er ja, ein Christ ist immer dort, wo die Menschenwürde bedroht ist. Ja. Und das macht er eben auch nicht so von oben herab, also im Sinn von, jetzt bin ich auserwählt und jetzt kann ich da absteigen ins Chaos von der Welt und den Menschen aus dem Chaos raushelfen, sondern auch ich, also das betont er ja ganz stark, ich bin immer der aufgerufen ist zum Helfen, aber ich bin zugleich auch immer, bleibe ich der Bedürftige. Also es sind immer die zwei Seiten. Und das finde ich ganz stark. Und das zieht sich ja eigentlich durch alle Themen durch. Dass es eben eins ist und dass es eben wirklich um existenzielle Fragen geht und nicht über irgendeinen Überbau, der mir irgendwie hilft, die Welt zu erklären oder so.
Und gleichzeitig etwas, was riskant ist. Ja. Also er betont auch ganz stark die Nachfolge, so wirklich auch so im bonhoefferschen Sinn, dass wir ein Wagnis eingehen. Du hast vorhin gesagt, das ist etwas, was die Existenz betrifft. Das heisst, Glauben ist eine Lebensform. Glauben ist nicht der Schlagrahmen auf mein bürgerliches Leben. Ja. Glauben ist eine Entscheidung. Und das ist vielleicht auch eine Zumut. Ich meine, ja, du hast ja gesagt, warum die Reihe. Und ich glaube, wenn wir auf unsere Kirche und auf unsere Gesellschaft schauen, vielleicht braucht man wirklich einen neuen Sens für das, was Glauben eigentlich ist. Weder ein Besserwissen, noch eine moralische Überlegenheit sein, sondern das, was du auch gesagt hast, Felix, ein solidarisches Sein mit denen, wo er sagt, in the mess of life, also in diesen Abgründen sind, das aushalten, weil sie Vertrauen haben auf Christus. Und das ist etwas ganz anderes als eben so eine Dekorationsreligiosität.
Ja, yeah. Das ist ein Zug von dem Büchern, wo mir extrem stark ins Auge gesprungen ist, weil ich mir sehr viel Literatur gewöhnt bin, die so individualistisch formatiert ist, wo es einfach darum geht, eben spirituelle Literatur, geistliche Literatur, theologische, so erbauliche Literatur, wo es eigentlich immer darum geht, ich und meine Bibel und mein Jesus und mein Glaube und wie kann ich das irgendwie so leben, dass es mir besser geht und so. Und bei ihm ist das, zieht sich das durch Besprechung von diesen vier Praktika eigentlich durch, dass er das immer aufsprengt oder dass er das von Anfang an eigentlich gemeinschaftlich versteht, solidarisch, oft auch diakonisch versteht und dass er den Glauben nicht so fasst als etwas, was ich irgendwie mit mir selber ausmache, sondern das wird bei der Taufe deutlich. Taufe verbindet uns mit anderen Menschen, wo gleichfalls im Chaos sind, so wie ich ins, quasi ins Wasser untertaucht wird, in das Symbol für die Unordnung oder so, bin ich eins mit anderen Leuten, die in der Unordnung drin sind. Und beim Abendmahl auch, ist eine von den Pointen, wo er darauf abzielt, dass ich das Abendmahl nicht kann nehmen, ohne gleichzeitig zu bekennen und zu erkennen, dass die mit mir das Abendmahl nehmen, mit mir irgendwie zusammengeschweißt sind, als Leute, die auch die Bedürftigkeit teilen und die auch die Gabe von Gott empfangen. Und das, ich finde das stark, und das ist mir besonders ins Auge gesprungen, weil ich das nicht unbedingt so kenne von so Büchli, wo so allgemein verständlich oder vielleicht auch erbaulich sind. Die sind oft so auf den einzelnen Leser fokussiert. Das macht er nicht. Er hat wirklich er hat auch nicht nur Kirche im Blick, sondern er hat wirklich einfach Menschheit im Blick in dem.
Ja, und da würde ich gerade anschliessen. Und ich glaube, darum ist es wirklich etwas. Es ist eine Zumutung, aber es ist eben auch eine Ermutigung. Gerade jetzt im Blick finde ich auf die Kirche, weil er den ganzen Abwehrkampf gegen die Säkularisierung und Zusammenbruch von der Institutionen oder Erosion von den Institutionen zumindest, das ist gar kein Thema, weil es nämlich nicht um das geht. Mhm. Es geht auch nicht darum, ob ich mit Tauften oder Untauften jetzt irgendwie mich in dieser Welt befinde. Ich befinde mich einfach in dieser Welt. Und es ist eben nicht so, dass er sagt, ja, ich habe jetzt den Glauben und jetzt eben muss ich schauen, wenn ich da die bösen Einflüsse von Säkularisierung und weiss nicht was irgendwie aushalte und mich kann abgrenzen und meine Kirche bauen. Sondern es ist einfach meine christliche Existenz in dieser Welt und es gibt andere Existenzen, aber die sind auch da und er befindet sich nicht in dem Abwärtstrend, in dem Abwehrkampf. Und, genau. Und das finde ich ganz stark. Und beim Abendmahl sagt er noch immer, das Abendmahl ist immer eine Gemeinschaft unter Fremden. Also das finde ich auch so etwas ganz Starkes. Dass Kirche sein nicht heisst, dass ich mit denen zusammen bin, die gleich ticken wie ich, ja. Dass mich manchmal sogar Überwindung kostet, an den Abendmahlstisch anzusitzen, weil dort Leute sitzen, wo ich das Gefühl habe, die gehören nicht zu mir, oder wo ich fremd bin. Und trotzdem sind alle eingeladen. Das finde ich ganz stark. Also, das ist die Gemeinschaft unter Fremden. Und wenn das ein Kirchenbild kann sein, das bewahrt einem auch so vor dem, mir und die anderen und da aussen die gefährliche Säkularisierung und mir noch die letzte Bastion. Von dem ist das Buch völlig frei und das finde ich sehr stark und eben auch ermutigend.
Ich würde vielleicht gerade beim Abend mal einen Gedanken noch einschiessen, wo mich mega begeistert hat, wie er probiert zu zeigen, dass Abend mal das Empfangen von Brot und Wein, er sagt an einer Stelle, das heisst eigentlich auch, dass alles in gewisser Weise sakramental wahrgenommen wird. Also wenn ich quasi einen Teil von der Schöpfung im Abendmahl irgendwie empfange von Gott, dann verwandelt sich mein Blick auf die ganze Schöpfung. Und das habe ich eine grossartige Stelle gefunden. Er sagt dann, alle Orte, alle Menschen, alle Dinge haben eine unerwartete sakramentale Tiefe an sich. Sie öffnen sich auf Gott, den Geber, hin. Das habe ich eine ganz grossartige Wendung gefunden, wo auch wieder das das Abgeschlossene wieder aufsprengt, oder? Wo jetzt nicht irgendwie die Abendmahlsteilnehmer zu einem exklusiven Club macht, wo sich irgendwie sogar noch gegen die Welt aufstellt, sondern wo deutlich macht, wenn ich das Abendmahl nehme, dann sage ich eigentlich auch Ja zu dieser ganzen materiellen, physischen, geschöpflichen Welt in mir und um mich herum. Und ich empfange sie irgendwie, sie kommt ein Adressat oder ein Absender über die Welt. Oder ich empfange sie von Gott. Ich habe das ganz, ganz stark gefunden und jetzt so in dieser Weise noch nie so gelesen.
Es ist das tiefste biblisch auch ausgedrückt, was Eucharistie ist, also das verdankte Leben. Es ist ganz viel in dem rein, und das ist vielleicht auch eine Stärke von Rowan Williams im Denken. Es ist einerseits biblisch und andererseits ist es eben auch durchdrängt von dieser Tradition. Also man kann Psalm 104 da rein gehört, alles, was uns geschenkt wird, ist eben auch alles, was dieser Welt geschenkt wird. Also wir sind auch in einer co-kreatürlichen Solidarität mit Pflanzen und mit Tier, alles, was Odem hat. Also da hast du etwas Kosmisches drin. Er hat übrigens auch ein Buch geschrieben, Christ, the Heart of Creation. Also er hat eine kosmische Christologie und die spürt man immer wieder. Es ist nicht eine verengte, auf Sühnopfertheologie verengte Opfertheologie, sondern es ist weiter, viel, 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 viel weiter. Und etwas von dieser Weite, von dem Rehovot, spürt man in der Abendmahlsauslegung. Mir gefällt der andere Gedanke auch sehr schön. Das ist vielleicht sozusagen so die pietistische, quasi wie das Gegengewicht zu dieser kosmischen, dass Christus der ist, wo uns fragt, latschst du mich ein?
Ja.
Jesus, der historische Jesus hat die Penetrante angewohnt gehabt, sich selber überall einzuladen. Beim Zachäus, beim Pharisäer, hat ihm gesagt, ich komme in dein Haus und dann passiert im Haus Heil. Und, das Abendmahl, so, er nimmt ja Zachäus-Geschichte, so als Schlüssel. Das ist auch absolut genial. Und die Frage, was willst du, dass ich dir tue? Willst du, dass ich dich einlade? Ich warte auf dein Ja, dass du mich einladest. Das nimmt uns als Subjekt ernst. Wir sind nicht einfach Objekt vom göttlichen Heilshandeln, sondern wir sind dabei. Wir können partizipieren. Du bist gefragt. Du als Zachäus, du als Manuel, ich als Ralf sind gefragt und wir sagen Ja in dem rein. Also das heisst, es hat auch eine sehr individuelle Pointe. Aber die ist nicht individualistisch, sondern sie ermöglicht uns überhaupt Gemeinschaft.
Ja,
ja, und zum Individuellen gehört ja auch, er sagt es zwar, glaube ich, nicht, aber ich glaube es zu hören, oder man kann es zumindest so interpretieren, dass er der Verwandlung auch wie ganz eine tiefe Bedeutung gibt, in dem, dass mich, also ich in dem Sinn im besten Fall verwandelt aus dem Abendmahl rausgegangen, dass ich einen anderen Blick eben auf die Welt habe und auf einen anderen Blick auf die Menschen. Also er schreibt ja da, dass mich, also er redet ja immer vom Dich, er redet einem ja immer an, in dieser schönen englischen Manier. Die Person neben mir, ich bin gezwungen, die Person neben mir als von Gott gewollt anzuschauen und zu erkennen. Und das ist ja, also wenn diese Verwandlung gelingt, dann ist viel erreicht mit dem Abendmahl. Und das finde ich ganz stark.
Ja, ja. Wir haben es am Anfang jetzt gar nicht gesagt, aber ich hätte dich eigentlich noch fragen wollen. Also wir haben auch den Rowan Williams gar nicht vorgestellt. Das ist der ehemalige Erzbischof von Canterbury, also eigentlich ein ehemaliger Oberhaupt. Das ist die höchste Funktion quasi in der anglikanischen Kirche, die man kann haben. Wie sind ihr oder wie bist du auf das, hast du das gekannt? Das ist 2014 in Englisch erschienen, glaubst du. Und jetzt das erste Mal übersetzt worden. Hast du das gekannt und gefunden, das ist ein guter Start für die Reihe?
Ja, wir sind ja ein Herausgeberkreis und in unserem Kreis hat es Leute, die sehr gut vernetzt sind, auch mit der Church of England. Und aus dieser Freundschaft kommt die Kenntnis von diesen Schriften. Und der Rowan Williams ist derjenige, der sich mit der englischsprachigen Literatur, also theologischer Literatur beschäftigt, natürlich ein Name, das ist wirklich einer von den ganz grossen Theologen im 20. Jahrhundert, oder 21. Jahrhundert, man darf es glaube ich schon so sagen. Er war ja nicht nur Erzbischof, er war auch Professor und hat also für systematische Theologie und schöpft natürlich einerseits aus einem reichen akademischen Leben. Er hat auch Bücher geschrieben, wo du nicht verstehst und wo ich nicht verstehe. So, also es ist wirklich höchste auch so yeah. Kunst. Also, und er beherrscht das auf zwei Seiten. Wir sind also auf ihn gekommen, weil er einer von denen ist, wo die Kunst beherrscht, auch die unglaublich komplexe. Und man darf das ja nicht simplifizieren. Vielleicht passiert sie mit diesem Büchlein manchmal auch. Aber er bringt das auf eine Sprache und auf ein Denken, das wieder so einfach ist und aber Tiefe erlaubt. Darum sind wir auf ihn gekommen. Es gibt noch andere Bücher übrigens, wo ich hoffe, dass wir auch die noch können, über Jüngerschaft, ein furchtbares Wort, Discipleship, über Holy Living, also über Heiligung. Und die sind auch unglaublich bereichernd und schön.
Ich habe jetzt einfach so wie ich finde das bemerkenswert, dass ihr da den Blick über den Tellerrand gewagt habt und mit einem Beitrag startet, wo im Englischen ursprünglich erschienen ist. Ich finde es aber auch so fast ein bisschen symptomatisch, dass ganz viel von diesen zugänglichen, knappen, mutigen Beiträgen zum Christentum aus dem Englischen, oft auch aus dem amerikanischsprachigen Raum kommen oder aus dem englischen Raum, dass irgendwie, du hast jetzt vorher gesagt, der kann sich auch auf ganz, ganz hochakademischen, theologischen Höhen bewegen, ist sich aber nicht schade oder ist begabt oder wie man das auch immer will sagen, zum das auch dann abbrechen und sagen, so auf 80 Seiten tue ich das jetzt mal kondensieren mit allen Gefahren von Vereinfachung und Unterschlagung von Sachen, wo man auch noch möchte sagen und so. Das irgendwie finde ich es ein bisschen symptomatisch, dass jetzt so ein ursprünglich englischsprachiger Beitrag erscheint. Im deutschsprachigen Raum tun sich ja viel gelehrte Theologinnen und Theologen immer noch sehr schwer mit so populären, oder man kann sich sogar schon fast ein bisschen die Finger verbrennen, wenn man zu einfache Bücher schreibt, oder?
Ja, also fairerweise muss man sagen, dass es das schon immer gegeben hat. Es gibt auch eine Tradition 50er, 60er, 70er Jahre, da findet man so Literatur. Also es könnte der Folge sein von der deutschsprachigen akademischen Kultur, dass sie stärker auseinanderdriftet zwischen einer wissenschaftlichen, was sie ja braucht, also ist überhaupt keine Frage, und einer kirchlichen oder einer Gebrauchsliteratur. Wir tatsächlich da viel stärker auch wie zwei Welten haben und auch eine gewisse Angst besteht, dass man dann sozusagen die Reputation riskiert. Es gibt Ausnahmen, aber du sagst auch zu Recht, dass es vielleicht ein Charisma ist vom Englischen, dass sie nochmal wie eine andere, sie haben auch eine andere rhetorische Tradition. Das ist einfach die Sprache. Es gibt übrigens auch in der französischen Sprache hat das auch. Aber dort muss man auch genau anschauen. Die hat also die Eleganz und die Rhetorik hat so wie, es gibt wie einen eigenen Charme auch von spiritueller Literatur. Also, es gibt auch im Italienischen übrigens wunderbare Literatur. Ich denke jetzt auch katholische Autoren, die fantastische Bücher geschrieben haben. Ich würde sagen, jede Sprache hat ein Charisma. Aber es ist vielleicht nicht unbedingt das Charisma vom Deutschen, das Einfache und Tiefe zu verbinden.
Gut, vielleicht hat es auch mit der Verbindung zu den Kirchen zu tun. Das ist etwas, was mir auffällt bei vielen. Ich meine, N.T. Wright ist auch jemand, tausendseitige akademische Bücher schreibt, aber dann immer wieder für den Allgemeingebrauch allgemeinverständliche Bücher. Und das ist auch jemand, der in den Kirchen hohe Ämter bekleidet und regelmässig predigt hat und quasi mit dem Kirchenvolk, oder? Ich glaube, das ist vielleicht auch ein Anstoß, um sich dann überlegen, ja, kann ich das irgendwie auch kommunikativ vermitteln? Und ihr sind ja offenbar überzeugt, auch als Initiatoren von dieser Reihe, dass das schon braucht, auch bei uns, oder?
Absolut,
ja. Ja, und seine Stärke ist ja, dass er eigentlich genau so nicht denkt. Also, dass er jetzt da von der akademischen Kanzel absteigt zum Kirchenvolk runter. Ja. Also, er redet ja immer als Teil von dem Kirchenvolk. Mhm. Und das ist ja das, was einem anspricht an dem Buch. Also, ich fühle mich da zwar angesprochen, aber ich fühle mich überhaupt nicht von oben herab angesprochen, sondern von nebenzu oder von vis-à-vis.
Ja.
Und das ist, ja, wahrscheinlich von nebenzu. Oder, ja, vielleicht gegenüber. Das Das finde ich stark. Und das zieht sich ja durch. Eben, wir können ja vielleicht noch so gegen den Schluss noch aufs Bibelverständnis kommen, wo ich mich im Vorgespräch überzeugen habe, dass es doch nicht so vereinfachend ist, wie ich gemeint habe. Dass ich dann vorbelastet gelesen habe. Aber dort ist ja, ich meine, das wäre ja so das Ding, um jetzt zu erklären, wie es ist und von der, von, also so vom, der Akademiker-Groove, wo mir jetzt erklärt, wenn ich muss Bibel lesen muss. Mhm. Und das ist überhaupt nicht so. Mhm. Und zugleich ist es in dem Sinn, wo du vorher gesagt hast, auch mutig und klar sagen, hey Leute, so nicht. Mhm. Also, er sagt nicht so, nicht anders, aber er sagt, er hat auch den Mut zu sagen, hey, so könnt ihr die Bibel im Fall nicht lesen. Dann haben wir nichts verstanden. Ja. Und er hat so einen Schlüsselsatz drin, also für mich ein Schlüsselsatz, dass Gott durch die Bibel sagt, eben da gefunden, ist das wirklich Gott, wo redet, oder sind es nicht Menschen? Da kann man drüber diskutieren. Da hätte vielleicht eine Fußnote machen können, ich weiß nicht. Auf jeden Fall, er schreibt, Gott sagt, so haben mich Menschen gehört, gesehen, so auf mich reagiert. Und er führt dann das fort und erzählt eben auch, wir können in der Bibel auch nachlesen, wie Leute Gott missverstanden haben, unbeholfen bis falsch auf ihn reagiert haben. Und das finde ich ganz stark, wenn er das vorführt.
Also im Grunde genommen kann man da sagen, er macht das, was der Karl Barth in seiner Lehre vom Wort Gottes ausführt, einfach viel einfacher und verständlicher, klar. Das heisst, die Bibel ist nicht ein fehlerfreies Buch. Oder vermittelt auch nicht das Bild ein Vorbild, also ein heroisches Bild vom Mensch. Der Einzige, wo, wenn man so sagen will, Held ist, ist Jesus, der Siegesheld. Wenn schon. Also, und der Mensch, Jesus Christus, gibt uns ein Spiegelbild für unsere wahre Menschlichkeit. Nicht, dass wir Götter werden oder dass wir anfangen, Christus in einem falschen Sinn imitieren.
Sondern wahre Menschen werden,
oder? Wir werden wahre Menschen. Das ist auch ein Satz, der immer wieder vorkommt. To be truly human. Und im Grunde genommen ist die Bibel genau so auch ein Spiegelbild. Und in diesem Spiegelbild sehen wir eben nicht nur den Held, sondern wir sehen uns selber. Das ist eigentlich, und dann sagt er, das ist genau das Wort von Gott. Das können wir uns nicht selber sagen. Und dort fängt, also ist, man kann sagen, das ist ein bisschen dialektisch, aber ich finde es genau in der Tiefe rein, das, was dann vielleicht der Anthropologe oder was der Philosoph symbolisch sagt und das einfach nochmal erklärt, aber jetzt aus einem theologischen Verständnis her ist das die Heilige Schrift. Die Heilige Schrift zeigt uns unsere Unheiligkeit. Die Heilige Schrift zeigt uns unser Versagen. Und er bringt ja das wunderbare Beispiel von dieser absolut grauenhaften, gruseligen Stelle, wo, ich glaube, zweiter König ist es, der Elisha den Auftrag hat und dann wird Jehu und Isabel, es wird dann gemetzelt und geschlachtet einmal mehr. Und sagt, das ist einfach nur grauenhaft. Wenn man das übertragen fundamentalistisch auf heute, dann würden wir beim Terror landen, beim Religiösen, beim Fundamentalismus. Wir würden zelotisch sozusagen Religionskriege anfachen mit so einer Begründung. Mhm. Aber jetzt kommt der entscheidende Punkt. Die Bibel ist nicht einfach sozusagen bleibt bei diesem Bild nicht stehen. Sondern wenn man weiterliest, dann sieht man Kritik von dem im Hosea. Und man könnte noch fortfahren und zum Beispiel vom Elia reden. Elia ist auch so ein furchtbarer Schlechter. Eiferer bin ich für den eifersüchtigen Gott. Aber mit dem Elia passiert etwas. Der Elia kommt wieder als Jona, als quasi, nicht als Charismatiker, sondern als Phlegmatiker. Er wird nicht entrückt in die Höhe, sondern verschluckt von einem Wal. Und der hat ein Magenproblem und spült ihn ans Land. Und. Also das heisst, kommt er mit Humor. Und dann kommt er als Johannes der Täufer, der auf den Jesus zeigt. Das ist immer der Elia. Das heisst, die Figuren in der Bibel bleiben nicht einfach statisch. Sondern wir sehen die Richtung in dem hinein. Wir sehen, dass es in Richtung Christus geht, in eine Menschlichkeit hinein, ja. In ein Erbarmen hinein, in eine Grosszügigkeit hinein. Und dann für mich der Höhepunkt in der Bergpredigt, wo Jesus uns darauf hinweist, wer ist dein Bruder? sogar dein Find ist dein Bruder oder deine Schwester. Und das hat für mich eine Tiefe. Und ich glaube, darum kann er auch sagen, es ist das Wort von Gott. Es ist nicht einfach nur eine Märchensammlung oder irgendetwas.
Gut, da gibt es noch viel zwischen dir, oder? Zwischen
ja, natürlich!
Das wären jetzt für mich nicht die Oppositionen. Aber ist ja gleich. Also was ich wirklich stark finde, ist eben auch, wenn er zeigt, dass gerade im Alten Testament schon einen Diskurs gibt.
Ja.
Und genau. Eine Kritik ja, quasi auch an Prophetien, das wieder kritisiert wird, dass das eine ganz weite Diskurslandschaft ist,
ja,
eigentlich. Genau. Samt nicht nur der kritische Blick, also eben, also das Alte Testament erzählt ja auch von Fehlern von Gott, die er ja nachher bereut. Also es ist ja sogar ein Diskurs mit Gott eigentlich oder ein innerer Diskurs, wenn man das nennen will. Aber ja, das finde ich sehr stark.
Ich denke,
und er sagt ja noch, ich glaube, wenn du die Bibel neu mit aufhörst lesen, hast du sie nicht verstanden, weil du weißt nicht, wie es weitergeht und dann vielleicht gerade das Gegenteil gemeint ist.
Ja.
Das genau. Finde ich super.
Das ist sehr schön.
Ja, und der Hinweis auf innerbiblische Selbstkritik ist natürlich auch gut, finde ich, eine ganz starke Art, um die Leute abzuholen, die vielleicht mit einem sehr strenge oder fundamentalistische Schriftverständnis sogar daherkommen, zum probieren zu zeigen, dass die Art, Bibel zu verstehen, einem Selbstverständnis von der Bibel nicht entspricht, dass es innerbiblische Selbstkritik quasi gibt. Und das ich finde das sehr stark, wie er das zeigt und dann sich wehrt gegen ein magisches Missverständnis von der Bibel, oder? Finde ich auch ein ganz starkes Kapitel.
Wir müssen auf die Zeit schauen,
weil wir
den Ralf genau, müssen springen lassen auf,
genau,
aufs Tram.
Ich habe gedacht, wir könnten dem Ralf Schlusswort geben. Ihr habt das Büchli rausgegeben als ersten Beitrag von dieser Reihe. Wem leihst du das Büchli ans Herz? Wer sollte das nicht verpassen?
Also ich glaube, dass es, und ich hoffe auch, dass es stimmt, was ich jetzt sage, von allen gelesen werden kann, wo mit Formulierung von Luther, mit Ernst wollen Christenmenschen werden. Und Freude haben, auch sich herausfordern zu lassen von einem anspruchsvollen, aber verständlichen Theologisieren. Mhm. Das Wort Theologisieren, habe ich schon mal gebraucht, ist für mich ein ganz wichtiges Wort. Wir müssen anfangen lernen und eine Kultur entwickeln, wo wir miteinander können. Das Hin und Her, was du gerade vorgemacht hast, also auch über die Bibeln so reden, nicht in einer so quasi zu Kreuze kriechenden Ergebenheit, aber auch nicht in einem überkritischen Besserwisser-Modus, sondern zwischen denen ist ganz viel möglich. Mhm. Und darum würde ich das Büchli gerne auch Kirchenpfleger, ich würde es ja gerne den Kirchenleitungen ans Herz legen, dass sie vielleicht mal eine Sitzung auslöhnt und mal das Büchli lesen. Also eigentlich allen, die in dieser Kirche leben und manchmal auch daran leiden, aber auch Freude haben an dem, was Christsein könnte heute heissen.
Ja, und eben, das ist ja schön. Es ist ein Theologisieren, wo wirklich berührt und begeistert. Und das finde ich wirklich, es erfasst einen. Das finde ich ganz stark.
Hey, danke vielmals, Ralf und Felix, für die Stammtischrunde. Wir verlinken das Büchli, das ist beim TVZ-Verlag erschienen, für alle, die es möchten bestellen, und könnt euch das wirklich wärmstens ans Herz legen. Und dann wünschen wir euch einen guten Rest von der Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder. Ciao miteinander.
Ciao miteinander.
Ciao.